die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler und Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Erst Corona, dann der Inflationsschock und zum Drüberstreuen noch die Klimakrise mitsamt dem Umbau des Energiesystems. Die Krisen der vergangenen Jahre haben nicht nur gesellschaftlich ihre Spuren hinterlassen, sondern auch in der österreichischen Staatskasse. Und das könnte langfristig gravierende Auswirkungen haben auf unseren Sozialstaat. Um das aufklaffende Budgetloch wieder zu stopfen, dafür gibt es ja bekanntlich viele Ideen. Die einen wollen neue Steuern, Stichwort Erbschafts- und Vermögensteuern, und die anderen lieber die Ausgaben senken, was bei den wachsenden Kosten fürs Pensions- und Gesundheitssystem ja gar nicht so einfach werden dürfte. Über all das spreche ich heute mit Fiskalratspräsident Christoph Bartelt, sozusagen dem obersten Hüter der österreichischen Staatsfinanzen. Herr Professor Bartelt, danke fürs Kommen.
Schönen guten Tag.
Herr Bartelt, machen wir zunächst eine kurze Bestandsaufnahme. Österreichs Wirtschaft hat sich von den jüngsten Krisen, erst Corona, dann der Energiepreisschock und jetzt die immer noch hohe Inflation, bisher kaum oder nur sehr schwach erholt im internationalen Vergleich. Nach der leichten Rezession im Vorjahr wird für 2024 zwar ein Aufschwung erwartet, aber die Prognosen werden eigentlich immer wieder nach unten revidiert. Jetzt die Frage an Sie einmal, was ist denn da los? Warum kommt unsere Wirtschaft nur so langsam aus diesen Krisen heraus?
Es stimmt, dass die Wirtschaftsforscher, und in dem Fall ist das in erster Linie das WIFO, aber auch das IHS und ein paar andere Institute, die Prognosen machen, am Anfang gehofft haben, dass die Konjunktur schon zur Jahresmitte wirklich in Fahrt kommt. Das hat sich als übertrieben herausgestellt oder stellt sich als übertrieben heraus, sodass wir eigentlich in der Zwischenzeit erst glauben, dass gegen Jahresende die Werte wieder deutlich positiver werden. Und das führt dann halt zu einer insgesamt sehr, sehr schwachen Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Nächstes Jahr sollte es dann schon deutlich besser werden. Also irgendwo in der Mitte von 1,5% oder so ungefähr liegen. Wir werden sehen, es dauert jetzt nicht mehr lang, bis das WIFO mit der neuen Prognose rauskommt. Schauen wir mal, was die Leute dann dort sagen werden.
Jetzt drücken die verschiedenen Krisen ja auch aufs Staatsbudget. Einerseits kann man natürlich argumentieren, gerade in Krisenzeiten muss der Staat viel Geld in die Hand nehmen, dass er die Wirtschaft am Laufen hält. Als oberster Hüter unserer Staatsfinanzen will ich Sie jetzt fragen, können Sie mit der Entwicklung der letzten Jahre zufrieden sein?
Ich glaube, dass jetzt aus der Perspektive der Fiskalpolitik es richtig war, eine expansive Finanzpolitik zu betreiben. Besonders extrem war das ja zu Corona-Zeiten, wo wirklich eine einmalige Situation da war. Ich glaube aber auch, dass die zusätzlichen Staatsausgaben im Zusammenhang mit der Inflation, die vor allem dazu gedient haben, Menschen, die unter dieser Inflation besonders leiden, zu unterstützen, beziehungsweise auch im Zusammenhang mit den Energiekosten Unternehmen zu stützen, damit sie nicht durch die extrem wachsenden Energiekosten in wirkliche Schwierigkeiten kommen. Also ich glaube, dass das grundsätzlich positiv war. Ich glaube, dass diese Maßnahmen vielleicht hätten zum Teil etwas schneller auslaufen können. Aber grundsätzlich hadere ich nicht mit der Vergangenheit, was die expansive Finanzpolitik betrifft. Was mir schon mehr Bauchweh verursacht, wenn ich das so sagen darf, ist, dass die Perspektive nicht in Richtung Konsolidierung des Budgets geht. Und unter Perspektive meine ich jetzt vor allem auch den mittelfristigen Finanzplan, der im Parlament beschlossen worden ist, also das Haushaltsrahmengesetz etwa, und auch das Stabilitätsprogramm, das jetzt nach Brüssel geschickt worden ist von Seiten der Regierung, sieht keine wirklichen Rückgang der Defizite voraus, auch in einer Zeit, wo die Konjunktur zweifellos schon wieder besser ausschauen wird. Mal ganz abgesehen davon, dass wir im Fiskalrat die Defiziteinschätzungen des Finanzministeriums als zu optimistisch ansehen und wir glauben, dass die Defizite etwas höher sein werden. Aber das wirklich Entscheidende ist die Tendenz und die ist mir zu wenig fallend.
Jetzt rühmt sich ja die ÖVP oder auch Finanzminister Magnus Brunner damit, die kalte Progression abgeschafft zu haben. Das war von vielen Ökonomen eine langjährige Forderung. Damit nimmt er sich natürlich auch Spielraum im Budget langfristig. War das auch unter Betrachtung der längerfristigen Finanzen, war das überhaupt so eine gute Idee aus Ihrer Perspektive?
Sie wissen vielleicht, dass ich einer der wenigen war, die seinerzeit, als die kalte Progression abgeschafft wurde, davor gewarnt habe, das jetzt zu tun, eben weil man gleichzeitig sehr viel Staatsausgaben hochhalten musste aufgrund der Krisen. Im Grunde genommen hat sich mein Bild dieser Maßnahme nicht wirklich verändert, denn was passiert ist, ist, man hat zwar die Steuern heruntergenommen, das heißt, eigentlich hat man die stille Steuererhöhung durch die Progression deutlich verringert, aber man hat nicht parallel dazu auf der Ausgabenseite eine Konsolidierung vorgenommen. Und es ist zwar sehr schön, wenn man sozusagen die Steuerzahler entlastet, wenn das aber dann in der Praxis zulasten des Defizits geht, ja, dann löst das halt finanzpolitische Probleme aus, die dann in der Zukunft gelöst werden müssen.
Bevor ich gleich auf die Ausgabenseite noch näher zu sprechen kommen will, reden wir noch ganz kurz über die Maastricht-Kriterien. Die Maastricht-Kriterien. Die wurden 1992 im niederländischen Maastricht festgelegt und sollen die wirtschaftliche und finanzpolitische Stabilität der Euro-Staaten garantieren. Dabei heißt es zum Beispiel, dass das jährliche Haushaltsdefizit nicht höher als 3% der Wirtschaftsleistung eines Landes betragen darf. Und die Staatsverschuldung insgesamt soll unter 60% des Bruttoinlandsproduktes liegen. Jetzt habe ich vorhin noch einmal kurz mir das angeschaut. Die allermeisten Staaten in der Eurozone liegen da ja durchaus deutlich drüber. Inwiefern ist es denn sinnvoll, da Grenzen einzuziehen, die dann sowieso nicht eingehalten werden?
Also Sie wissen ja, dass die internationalen Regeln oder die in der EU geltenden Regeln für die Stabilität der öffentlichen Haushalte jetzt neu formuliert worden sind und sozusagen schrittweise in diesem Jahr in Kraft gesetzt werden. Gleich geblieben ist sowohl diese 3%-Grenze beim Defizit als auch die 60%-Grenze bei der Verschuldung. Die Kommission ist angetreten mit den neuen Regeln. Man wolle die Regeln einfacher machen und man wolle sie vor allem so formulieren, dass sie dann auch wirklich eingehalten werden, was ja mit den alten Regeln nicht immer der Fall war. Das ist die Ambition und das ist das Versprechen. Ob das wirklich passiert, wird die Zukunft weisen. Faktum ist, dass die 3% Defizit, von denen wir glauben, dass wir sie überschreiten, im Hinblick auf die neuen Fiskalregeln wahrscheinlich nicht ein wirkliches Problem darstellen. Das sehen auch wir so. Denn es gibt ja in diesen Regeln die Möglichkeit, von solchen Überschreitungen hinsichtlich der Konsequenzen abzusehen, wenn die nur kurzfristig und konjunkturbedingt etc. sozusagen sich so darstellen. Und das ist wohl in Österreich der Fall. Schwerer wiegt hingegen schon das Faktum, dass wir also nach unserer Einschätzung wieder mit einer steigenden Schuldenquote zu rechnen haben und die wird dann gegen Ende des Prognosezeitraums schon in sehr hohen 70er-Werten liegen. Und selbst das Finanzministerium geht davon aus, dass die Schuldenquote nicht wesentlich heruntergeht. Und das wird zweifellos dazu führen, dass die Kommission einen Pfad von Österreich verlangt, der zunächst im Finanzstrukturplan vorgeschlagen werden soll und der dann am Schluss als Referenzpfad auch vereinbart werden soll zwischen Österreich und der Kommission, wo wir längerfristig eine Tendenz einleiten, dass die Staatsschuldenquote runtergeht. Die Regel wird voraussichtlich sein, jedes Jahr einen halben Prozentpunkt zurückzufahren. Und das bedeutet, dass jetzt auch von Seiten der EU Druck ausgeübt werden wird, auf Österreich das Budget zu konsolidieren. Persönlich glaube ich, dass dieser Druck zwar vielleicht politisch wichtig ist, aber ökonomisch ist er ohnehin da, egal was jetzt die Kommission macht und was sie nicht macht. Und insofern ist es für mich auch gar nicht so bedeutsam, ob jetzt wirklich die Kommission bei ihrer Linie bleiben wird. Mhm. Die Pfade müssen ja dann letztlich im ECOFIN, also im Rat, beschlossen werden. Und wenn man sich die jetzt vorige Woche herauskommenden Daten anschaut, sieht man, dass mächtiger Länder wie zum Beispiel Frankreich wesentlich höhere Defizite fahren. Also da wird sich zeigen, was wirklich passiert. Aber ökonomisch gesehen brauchen wir eine Tendenz, sowohl die Schuldenquote runterzufahren, vor allem aber auch das Defizit runterzufahren.
Eine ganz kurze Nachfrage da. Sie haben eh gesagt, wir bewegen uns in Richtung der hohen 70er, also im hohen 70% der Wirtschaftsleistung Bereich an Staatsschulden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA schaue, dort sind wir in ganz anderen Sphären unterwegs, was die Verschuldung betrifft, ich glaube um die 120%.
Warum? Auch in Japan zum Beispiel.
Oder Japan, ja. Warum können die sich das leisten? Also es liegt dann schon irgendwie auf der Hand, aber genau dadurch, durch diese sehr offene Ausgabenbereitschaft, sagen wir mal so, ist es zum Beispiel in den USA gelungen, auch wieder schneller aus dieser Krise herauszukommen?
Ja, ich glaube, da muss man auf mehreren Ebenen antworten. Das eine ist, dass ich bei aller Kritik an der österreichischen Budgetpolitik doch klar sagen muss, unsere Staatsverschuldung liegt nicht in einer Höhe, die man per se als katastrophal ansehen sollte, wenngleich wir uns in der Rangliste der Euroländer hier deutlich verschlechtert haben. Das muss man schon sehen. Ich glaube allerdings auch, dass man die Schuldenquoten in Europa nicht einfach mit den USA vergleichen kann, weil die USA ein sehr großes, mächtiges Land ist und vor allem den Dollar hat, der doch weiterhin als Leitwährung angesehen wird und daher die außenwirtschaftliche Gefährdung hier nicht so groß ist, wie das in Europa der Fall ist. Ich glaube, Sie werden nie drei Ökonomen finden, die sich auf eine Höhe einigen, wie hoch Staatsverschuldung sein kann, ohne schädlich zu sein. Aber was schon bemerkenswert ist, das ist die Reaktion der Finanzmärkte. Und die schauen mehr auf die Tendenz und hier vor allem auch auf die Tendenz des Defizits. Und hier zeigt sich schon, dass Österreich schlechter eingestuft wird, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Wir hatten jetzt schon die erste Ratingagentur, die österreichische Bewertung ein bisschen heruntergenommen hat. Und Sie sehen schon, der Markt ist hier unversöhnlicher als vielleicht politisch gesehen eine EU-Kommission. Und wenn die Ratings zurückgehen, dann steigen die Zinsen, dann steigt auch der Zinsspread zwischen Österreich und Deutschland, was auch ganz wichtig ist. Dann entsteht eine Tendenz, dass die Zinsen überhaupt hinaufgehen. Aber vor allem werden die Staatsausgaben zusätzlich belastet, ohne dass man irgendetwas gezielt macht, um irgendetwas zu fördern oder zu finanzieren, sondern halt einfach aufgrund der höheren Zinsen.
Also eine niedrige Verschuldung ist grundsätzlich immer vorteilhaft. Das
kann ja, und ich glaube noch viel mehr, es kommt nicht so sehr auf das Niveau als auf die Tendenz an.
Die Tendenz ist eben, wie Sie gesagt haben, nicht unbedingt positiv.
Nein.
Die EU hat da Vorgaben, dass wir das drücken sollen. Sie haben jetzt vorhin erwähnt, dass wir bei den Ausgaben Einsparungspotenzial wahrscheinlich haben. Wo ist denn Ihrer Meinung nach der Staat besonders verschwenderisch? Wo gäbe es denn da die größten Potenziale, Ausgaben zu kürzen?
Also das Argument, wie Sie es jetzt bringen, würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben. Okay. Ja? Es gibt viele Leute, die sagen, wir haben ein Ausgabenproblem und kein Einnahmenproblem. Und sie meinen damit, dass die Einnahmen ohnehin sprudeln. Aber was ich wirklich als Hauptproblem ansehe, ist das Nicht-Zusammenpassen der Politik auf der Einnahmenseite und auf der Ausgabenseite. Ja? Mhm. Natürlich ist das auch eine gesellschaftspolitische Wertung, das ist schon klar. Und wir als Fiskalrat, uns steht auch nicht zu, gesellschaftspolitische Wertungen zu treffen. Wir sagen nur, wenn ihr Einnahmen senkt oder die Dynamik begrenzt, wie das zum Beispiel durch die kalte Progression passiert ist, aber auch durch die Senkung der Körperschaftssteuer und diverse andere Maßnahmen in der letzten Zeit, dann müsst ihr dem auch auf der Ausgabenseite Rechnung tragen. Und das ist nicht passiert. Im Gegenteil, wir haben gerade als Fiskalrat in den letzten Wochen immer wieder auch dargestellt, wie viele zusätzliche Ausgaben, zum Beispiel im Zusammenhang mit Waldzuckerln oder zuletzt haben wir das gezeigt anhand des Pensionssystems, wie viel zusätzliche Belastung der öffentlichen Hand entstanden ist, weil man über die gesetzlich vorgesehenen Richtwerterhöhungen hinausgegangen ist und dergleichen mehr. Und das Dilemma ist, oder die Schwierigkeit ist, dass viele dieser Maßnahmen per se durchaus sinnvoll sind. Aber es nutzt halt nichts, wenn sie sinnvoll sind, wenn man sie nicht finanzieren kann. Denn sinnvolle potenzielle öffentliche Ausgaben, da fallen mir noch ein paar Milliarden ein, die man tätigen könnte.
Sie haben sie angesprochen, zum Beispiel Finanzminister Magnus Brunner hat eben kürzlich in einem Interview gesagt, dass wir ein Ausgabenproblem haben und kein Einnahmenproblem. Ich meine, da steckt ja auch zum gewissen Grad Ideologie dahinter, oder? Dass man sagt, man ist für einen schlanken Staat, das heißt, man könnte auf beiden Seiten reduzieren, sowohl was die Einnahmen als auch die Ausgaben angeht.
Also ich würde das jetzt nicht unbedingt Ideologie, sondern gesellschaftspolitische Bewertungen nennen,
so.
Aber man muss natürlich schon sagen, es steht auch ein Stück weit Empirie dahinter, denn es besteht gar kein Zweifel, dass wir in Österreich im Gesamtvergleich der Europäischen Union und im Übrigen auch international ein Land mit den höchsten Steuerquoten sind. Nun sagen die Ökonomen mit einem gewissen Recht, es kommt gar nicht so sehr auf die Steuerquote an, sondern auf die Struktur der Abgaben. Das stimmt. Es stimmt in dem Sinn, dass Länder, die hohe Abgabenquoten haben, trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein können, obwohl es sehr wenige gibt, denen das gelungen ist. Und wenn man auf das viel zitierte schwedische Beispiel kommt, dann sind die sowohl mit der Ausgabenquote als auch mit der Abgabenquote gegenüber einer Zeit von 10, 15 Jahren doch deutlich heruntergegangen.
Auf diese Abgabenquote will ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Bleiben wir jetzt noch mal bei den Ausgaben des Staates. Und da sieht man schon, oder ganz auffälliger Batzen, der da irgendwie wegfließt, sind die Pensionen. Also
natürlich,
dass der Anteil der Pensionen vom Budget stark steigt und jetzt schon einen großen Anteil einnimmt. Inwiefern ist denn das ein Problem? Ich meine, wenn wir ein bisschen perspektivisch denken und das ist relativ leicht vorherzusehen, diese demografische Entwicklung, die einfach nicht aufzuhalten ist, die verschärft ja diese Diskrepanz ziemlich stark noch in Zukunft.
Natürlich ist das ein Problem. Natürlich ist das ein Problem, aber es ist ein bisschen anders als ein Problem, als es oft verkürzt in Medien dargestellt wird. Erstens.
Sie haben Zeit, breiten Sie sich aus.
Ich habe Zeit. Erstens muss man, glaube ich, die Fristigkeit unterscheiden. Die rein demografische Veränderung, die wirkt bei den Pensionen vor allem bis in die frühen 30er Jahre. Und wenn es nur um dieses Problem ginge, nur um die Pensionen, dann könnte man sagen, naja, das gute Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wo da die Pensionsausgaben steigen, wenn man nichts verändert, das könnte sich der Staat schon leisten. Und das stimmt wohl auch. Aber jetzt kommen zwei Dinge dazu. Erstens haben wir gerade, und das hat der Fiskalrat jetzt gezeigt, in den letzten Jahren über die gesetzliche Lage hinaus bei den Pensionsausgaben zusätzliche Effekte haben. Also wir schätzen zum Beispiel, dass nur die permanent wirkenden Zusatzausgaben mehr als 1,5 Milliarden Euro ausmachen. Dazu kamen dann noch zeitlich befristete Dinge, über die rede ich jetzt gar nicht. Also zum einen haben wir sozusagen von der Ausgabenseite hier noch zusätzliche Impulse gesetzt. Zum anderen ist es aber so, dass natürlich im Zusammenhang mit der Demografie nicht nur die Pensionsausgaben eine Belastung darstellen, sondern alles, was mit Alter zu tun hat. Und das ist vor allem das Gesundheitswesen und auch die Pflegeproblematik. Und wenn Sie alleine nur diese drei Dinge anschauen, dann wächst natürlich die Belastung des Staates aufgrund von demografischen Effekten schon deutlicher. Und jetzt muss man sagen, wenn man entsprechend langfristig denkt, glaube ich schon, dass man im Pensionssystem auch sozial ausgewogene Veränderungen machen kann, die die Ausgabendynamik ein bisschen zurücknehmen.
Können Sie das kurz skizzieren?
Ja, was will ich damit sagen? Es ist evident, dass die Lebenserwartung langfristig stark steigt und man braucht kein großer Mathematiker zu sein, dass sich ein System langfristig nicht ausgehen kann, wenn die Menschen immer länger die Früchte des Systems ernten wollen, also immer länger in Pension bleiben. Die Beitragsseite aber sich im Wesentlichen unverändert darstellt oder eben nur von der Konjunktur oder um es konkret zu sagen, vor allem von der Beschäftigung abhängt. Und das, was da an Wachstum zu erwarten ist, kommt nicht an die Verlängerung der Lebenserwartung heran. Also wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, grundsätzlich ein System einzuführen, wo die Pension, das Pensionsantrittsalter und zwar auch das Gesetzliche, dass man das faktisch ans Gesetzliche heranführt, ist gekauft. Das müssen wir auch noch machen. Aber wo man auch das gesetzliche Antrittsalter stärker steigen lässt, um mit der gestiegenen Lebenserwartung sozusagen parallel zu gehen. Aber, und da gibt es eben zwei große Aber, das eine ist, dass sie so etwas, also der Verfassungsgerichtshof nennt das Vertrauensschutz, im Hinblick auf den Vertrauensschutz nur wirklich sehr langfristig machen können, was umso mehr dafür spricht, dass man es jetzt einmal angeht, auch wenn die Wirksamkeit erst in ein paar Jahren beginnt und sich dann vielleicht über viele Jahre hinzieht.
So ähnlich war es ja auch bei der Anhebung des Frauenpensionsalters, dass man auch sehr langfristig perspektivisch
gemacht hat. Oder auch in Deutschland wird das jetzt so gemacht. Das zweite aber kommt aber davon, dass die Lebenserwartung zwar im Durchschnitt steigt, aber eben nach sozialen Gruppen, vor allem auch nach Bildung und Berufstätigkeit sehr unterschiedlich steigt. Und um es etwas pamphletisch zu sagen, es hat natürlich ein mit seinem Kreuz ausgemergelter Bauarbeiter nichts davon, wenn man ihm vorrechnet, dass im Durchschnitt die Lebenserwartung steigt, wenn seine nicht gestiegen ist. Einfach deshalb, weil er halt so schwer gearbeitet hat. Das heißt, man müsste meiner Meinung nach, und das ist wirklich nicht leicht, eine soziale Differenzierung durchführen beim Pensionsantrittsalter. Das gab und gibt es ja nach wie vor. Denken Sie an Schwerarbeiterpensionen und dergleichen mehr. Und das hat tausende Probleme in der Praxis. Aber die müsste man angehen und gleichzeitig aber das Pensionsalter insgesamt erhöhen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie für eine Art Automatisierung des Antrittsalters, wie es es in manchen Ländern gibt, unter Berücksichtigung der Beitragsjahre oder in welcher Branche man auch gearbeitet
hat? Ja, also ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Automatisierung sein muss. Ich glaube, es würde jetzt einmal ein Pfad, ein wirklich langfristiger Pfad schon reichen. Weil irgendwie, wissen Sie, Pensionen sind für die betroffenen Menschen so was Essentielles, dass ich sie nicht gerne nur einem mathematischen Modell unterwerfen möchte. Ja? Obwohl das natürlich bei der privaten Lebensversicherung auch so ist. Aber es ist schon gut, wenn da auch noch eine politische Hand drauf liegt. Nur man müsste sich halt dann wirklich verpflichten, langfristig das zu erhöhen. Aber wir brauchen eine Neuauflage der Diskussion. Unter welchen Bedingungen dürfen Menschen früher in Pension gehen?
Und die politische Hand, die da drauf liegt, die Sie angesprochen haben, kann man ja momentan sagen, die Hand liegt drauf, dass da nichts angegriffen wird.
Ja, natürlich liegt und das ist das Problem. Und das ist nicht ein Problem der jetzigen Regierung, das ist schon eigentlich ein Problem aller Regierungen seit der Regierung Schüssel in den frühen 2000er Jahren. Denn wenn Sie sich die Zahlen anschauen, werden Sie sehen, dass die Finanzierbarkeit des österreichischen Pensionssystems ganz wesentlich getragen wird von den Reformen, die der damalige Bundeskanzler Schüssel gegen viel Widerstand durchgezogen hat.
Und natürlich, je älter die Menschen werden, je mehr Menschen in diesem pensionsnahen Bereich oder wirklich in Pension sind, desto größer wird auch die Wählergruppe, die man damit unter Anführungszeichen verscheuchen würde. Ja, drum politisch heikel. Aber ich meine, jetzt vielleicht die saloppe Frage, müsste man da irgendwie der Politik fast irgendwelche Anreize setzen, auch da wirklich mutige und womöglich unpopuläre Reformideen einzubringen oder durchzusetzen?
Ich glaube, wir verlassen jetzt wirklich die ökonomische Analyse. Ich hab's noch nie verstanden, warum sich eigentlich seit Haiders Zeiten die Politiker vor den Populisten fürchten und dabei selbst immer populistischer werden. Und das Ergebnis sind dann finanzielle Zustände, von denen ich wirklich nicht weiß, wie man sie leicht etwa in der nächsten Legislaturperiode auflösen wird.
Kommen wir wieder zurück zu den Finanzen und schauen wir da jetzt auf die Einnahmenseite des Staates. Neue Steuern sind nie wirklich populär, zumindest für die allermeisten Menschen in Österreich nicht. Gleichzeitig, Sie haben schon angesprochen, hat Österreich eine der höchsten Abgabenquoten überhaupt.
Naja, ich darf vielleicht noch einmal auf die Struktur des Abgabensystems zurückkommen. Ja. Denn im internationalen Vergleich haben wir wirklich eine atypische Struktur. Und ich spreche bewusst jetzt von Abgaben und nicht nur von Steuern, weil die Belastung des Faktors Arbeit wirklich kaum wo so groß ist wie bei uns. Sowohl durch die Steuer als auch durch die Sozialabgaben, die sind ja da zu addieren. Und das ist weder gut für den Wirtschaftsstandort, noch ist es gut für die Beschäftigung. Gering sind hingegen im internationalen Vergleich die vermögensbezogenen Steuern wohl oder Abgaben, aber auch die Ressourcen, also die umweltbezogenen Abgaben.
Auch wenn die CO2-Steuer sukzessive
die
angepasst wird?
Die CO2-Steuer ist natürlich ein Stück weit wirkt dagegen. Man muss allerdings auch sagen, dass die CO2-Steuer, die bei uns eingeführt worden ist, sehr, sehr niedrig ist, auch im internationalen Vergleich. Mhm. Und dass das halt zumindest vom System her schon wichtig war, aber sie müsste halt noch entsprechend höher sein. Womit man zu der Frage kommt, wenn man die Belastung des Faktors Arbeit reduzieren will, wie könnte man das tun? Ne? Und da gibt es dauernd ein paar Argumente und das stärkste Argument ist wohl der Familienlastenausgleich. Aus einer Steuerlogik heraus gibt es ja auch keine Begründung, warum die Familienbeihilfen durch Arbeitgeberbeiträge finanziert werden. Historisch weiß ich schon, dass das eine gewisse Begründung hatte. Aber eigentlich wäre es logisch, die Familienbeihilfen durch Einkommensteuern zu finanzieren. Dann hätten sie auch indirekt eine soziale Staffelung, weil es würde zwar jeder die gleiche Familienbeihilfe bekommen, aber derjenige, der mehr verdient, würde mehr zu ihrer Finanzierung beitragen. Nur in der Praxis heißt das, sie schieben dann das Thema hinüber wieder ins öffentliche Budget. Und das ist natürlich ein Problem. Und dann gibt es die Diskussion um vermögensbezogene Steuern.
Diese Diskussion um Erbschafts- und Vermögenssteuern wurde vor allem von SPÖ-Chef Andreas Babler zuletzt immer wieder aufs politische Tableau gebracht. Und wird wohl der Wahlkampfschlager der Sozialdemokraten vor der Nationalratswahl im Herbst. Wir wollen hier ein bisschen Sachlichkeit in die oft sehr temperamentvoll geführte Debatte zu vermögensbezogenen Steuern bringen. Was sind deren Stärken und was ihre Schwächen? Und wie wäre es zum Beispiel mit höheren Vermögensausgaben im Austausch gegen die bei uns ohnehin extrem hohen Abgaben auf Arbeit?
Also wenn Sie sich die Argumente gegen vermögensbezogene Steuern anschauen, insbesondere auf der politischen Ebene, dann wird hier ja sehr oft, und zwar mit einem gewissen Recht, gesagt, wir haben zwar weniger Vermögensbesteuerung als ein paar andere Leute, also eine echte Vermögensbestandssteuer gibt es ja gar nicht so häufig, aber wir haben dafür so hohe Einkommensteuern. Und da wird das eher mit der Einkommensteuer junktimiert. Jetzt kann man sagen, durch die Abschaffung der kalten Progression ist da ein bisschen etwas passiert. Aber wenn Sie sich die Abgabensätze anschauen, bei uns und in anderen Ländern, dann ist das schon ein gewisses Argument. Ich persönlich glaube, dass aus steuerlogischen Gesichtspunkten eine Erbschaftssteuer gerechtfertigt wäre, aus dem einfachen Grund, weil sie einen Zuwachs an Vermögen besteuert und in unserem Steuersystem ist es eben üblich, Zuwächse zu besteuern. Das ist eine der Grundprinzipien unseres Steuersystems. Und ich finde auch das Argument, das man da dagegen bringt, das sei schon versteuertes Geld, nicht wirklich zielführend, weil das können Sie bei der Umsatzsteuer auch sagen. Ja, wenn Sie Umsatzsteuer zahlen, ist das auch schon versteuertes Geld. Klammer auf hoffentlich, Klammer zu. Ne? Also das sehe ich eigentlich nicht. Eher sehe ich schon das Problem, dass wir ja durch verschiedene Aspekte heute schon so etwas wie eine Erbschaftsbesteuerung haben. Wir haben die einerseits in der Grunderwerbsteuer, wir haben sie andererseits in der Kapitalertragssteuer, die eine Endbesteuerung da ist. Da könnte man also allenfalls darüber diskutieren, ob das hoch genug ist und dergleichen mehr. Und dann haben Sie natürlich das große Thema bei der Erbschaftssteuer, dass Sie eine vernünftige Regelung für Unternehmensweitergaben an die nächste Generation finden müssen.
Ich meine, da gibt es ja Modelle, dass man
genau,
das
genau, das ist ja auch in Deutschland passiert. Das heißt, Sie können nicht, da geht es ja eigentlich nur um Familienunternehmen, also um private Unternehmen, die nicht Kapitalgesellschaften sind, ja, weil die Kapitalgesellschaft wird eh nicht vererbt. Und da müsste man halt entsprechende Übergangszeiten vorsehen und dann wäre das wohl auch schaffbar. Nur am Ende des Tages wird da nicht wahnsinnig viel rauskommen. Ne? Das muss man sagen. Das heißt, es ist dann eher eine Frage der Steuerlogik und eine Frage der Gerechtigkeit.
Jetzt gibt es ja die sagen, eine Erbschaftssteuer sei irgendwie leistungsfeindlich, weil man baut sein ganzes Leben lang irgendwie Vermögen auf, mit Blick, dass man das die Kinder weitergeben kann irgendwann einmal. Die umgekehrte Logik funktioniert aber mindestens genauso, würde ich sagen, dass es leistungsfeindlich ist, wenn gewisse Schichten von Mama und Papa auf einmal vielleicht am Batzen Geld irgendwie auf die Hand kriegen und gar nicht unbedingt zur Leistung animiert werden in ihrem eigenen Leben.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube nicht, dass das was Leistungsfeindliches ist. Eher ist es natürlich so, dass je nachdem, wie Sie so eine Steuer gestalten, ein kluger, eine kluge, sagen wir, Elternpaar oder was Wege finden werden, durch irgendwelche Vorziehaktivitäten dann die Erbschaftssteuer zu vermeiden, weshalb man ja meistens die Erbschaftssteuer dann mit einer Schenkungssteuer koppelt, und das kann man so ein bisschen beseitigen. Nein, ich glaube, wissen Sie, ich vererbe meinen Kindern auch gern möglichst viel. Aber ich muss schon als Ökonom sagen, diejenigen, die es bekommen, haben wirklich ein leistungsfreies Einkommen. Ja? Mhm. Und ich sage ja nicht, dass man ihnen das wegnehmen soll. Ich sage nur, dass da es schon sinnvoll ist, ein Stück weit auch je nach Verwandtschaftsverhältnis, wahrscheinlich auch je nach Größe, ein Stück weit eine Steuer einzuheben.
Muss man dazu sagen, es sind oft die, die dafür argumentieren, die auf die eigenen Wahlplakate schreiben, irgendwie Leistung muss sich lohnen,
ja, ja.
Könnte man sagen. Und ich meine, also es gibt ja in diesem Modell oder in verschiedenen Modellen, die es da gibt, gibt es ja auch Freigrenzen, dass jetzt nicht...
Das ist dann immer eine Frage der Gestaltung. Ja.
Die andere Steuer, auf die ich zuletzt jetzt noch kurz zu sprechen kommen will und die vor allem auch SPÖ-Chef Andreas Babler irgendwie als Kassenschlager wahrscheinlich für den bevorstehenden Wahlkampf entdeckt hat, ist die Vermögenssteuer.
Jetzt haben Sie nämlich schon eine Vermögensbestandssteuer.
Eine Vermögensbestandssteuer, richtig. Ja. Also das haben Sie eh schon erwähnt, dass vermögensbezogene Steuern, wie es auch die Erbschaftssteuer eine ist, grundsätzlich sinnvoll sind. Bei einer Vermögensbestandssteuer, was ich gelesen habe und auch aus den Gesprächen mit verschiedenen Ökonominnen, wird das eher kritisch gesehen.
Also ich sehe es jedenfalls kritisch. Mhm. Ich hätte halt den, und zwar deshalb, weil ich den Zugang hätte, dass man sozusagen den Zufluss an Vermögen besteuern soll, aber das war's dann. Ja? Also jetzt können Sie sagen, das ist ein gesellschaftspolitischer Wert. Es ist ein gesellschaftspolitischer Wert, dass ich sage, nur weil jemand etwas hat, also wenn er das rechtmäßig hat und auch korrekt versteuert hat, dann heißt das ja nur, er hat es nicht schon vorher ausgegeben. Dann finde ich es eigentlich nicht einen sehr guten Zugang zu sagen, jetzt nehmen wir ihn wieder ein Stück weit weg. Aber das ist, wenn Sie so wollen, die gesellschaftspolitische Seite, wobei ich nicht zu denen gehöre, die da vor allem sozusagen geschoren werden sollen. Aber ein Stück weit, muss ich sagen, stören mich auch die Untertöne in dieser Diskussion. Es gibt im Augenblick so etwas wie eine Stimmungsmache gegen jeden Menschen, der reich ist.
Die Neiddebatte, die viel zitiert.
Ja, und das löst in mir ein gewisses Unbehagen aus. Weil reich ist zumindest in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft nichts Unmoralisches. Es ist meiner Meinung nach nur dann unmoralisch, wenn man irgendwie auf seltsame Art und Weise zu seinem Reichtum gekommen ist. Klammer auf, weshalb ich auch wirklich dafür bin, dass man auf europäischer Ebene zum Beispiel eine Mindestbesteuerung von Konzernen einführen müsste und dergleichen mehr. Ja. Mhm. Aber ich mag eigentlich nicht etwas, was schon in die Nähe einer Art Hetze kommt. Und ich halte es auch nicht für korrekt zu sagen, na, die Reichen müssen einfach auch einmal was beitragen. Also wenn die korrekt zu ihrem Vermögen gekommen sind, dann haben die schon wesentlich mehr beigetragen im Zuge des Vermögensaufbaus. Also das klingt ein bisschen so, als ob die Reichen sind sozusagen die, ja, irgendwie die Schmarotzer in dem System. Und das halte ich nicht für eine gute politische Stimmung.
Ich will Ihnen da jetzt auch kein politisches Urteil irgendwie abnehmen, aber man muss schon sagen, die sowohl... Ja, nennen wir gar keine Parteien, aber zwei sehr prominente Parteien von beiden Rändern des Parteienspektrums, wenn man so will, fördern diese Erzählung gerade, also ja, ja, dass die Reichen uns das wegnehmen. Das heißt, das ist auch gesellschaftspolitisch schwierig, höre ich raus, für Sie.
Ich bin halt einfach immer mehr fürs Differenzieren. Ich bin da mehr fürs Differenzieren. Und ich bin sehr der Meinung, dass insbesondere dort, wo es um die Besteuerung von großen Kapitalgesellschaften, vor allem von internationalen Kapitalgesellschaften geht, wo es jede Möglichkeit gibt, durch Verschiebungen und interne Umbuchungen am Schluss überhaupt keine Steuer zu zahlen. Also da bin ich schon sehr dafür, dass man etwas tun würde. Und das würde natürlich auch die reichen Personen, die halt dann über Aktien oder andere Anteile, je nachdem, was das für eine Rechtsform ist, hier davon profitieren, das würde sie dann schon auch betreffen. Aber ich mag keine Haltung, die reiche Menschen a priori als asozial darstellt.
Ja, Bartelt, ganz abschließend noch eine Frage, nämlich nochmal zurückkommend auf die vermögensbezogenen Steuern, die wir vorhin gerade angesprochen haben. Inwiefern können die denn, um jetzt auch den Bogen wieder zu schließen, einen wesentlichen Teil der Staatsfinanzen oder einen wesentlichen Teil des Budgetlochs, wenn wir es so nennen, auch füllen? Also sind die tatsächlich auch budgetrelevant?
Naja, budgetrelevant sind sie umso mehr, je mehr sie bringen. Und ich halte die Schätzungen, die dadurch die Mediengeistern nicht für sehr realistisch. Weil es ist halt einfach nicht so, dass ich eine Statistik aufstelle und dann sage ich, und 5% nehme ich mir jetzt, vor allem von den ganz Reichen, sondern da wird es Ausweichreaktionen geben, weil die sogenannten Reichen ja nicht blöd sind und schon vorher das Land verlassen werden. Es war ja auch einer der Gründe, warum seinerzeit, wie schon oft zitiert, unter Latziner die Vermögenssteuer abgeschafft worden ist.
SPÖ-Finanzminister damals.
Aber ich glaube, wie gesagt, dass es viel weniger um die Privatpersonen geht, sondern eigentlich um die Kapitalgesellschaften. Ja.
Und hier ist der große Hebel?
Naja, das können sie nur international machen. Das versucht die OECD, das versucht die EU, und da müsste man weiterkommen. Ja.
Lieber Herr Professor Bartelt, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne. Auf Wiedersehen.
Das war's für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns doch gerne 5 Sterne in der Podcast-App Ihres Vertrauens und lassen Sie uns am besten auch gleich eine schriftliche Bewertung da. Auch für sonstiges Feedback oder Kritik sind wir immer dankbar. Gerne her damit unter podcast@diepresse.com. Und falls Sie es nicht ohnehin schon tun, folgen Sie doch unserem Podcast-Kanal Was wichtig ist, dann bekommen Sie die aktuellste Folge immer automatisch auf Ihr Handy. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören, ciao, schönes Wochenende und machen Sie das Beste draus.